Ja, schön wieder bei euch zu sein und schön nochmal die Möglichkeit zu haben, ja, hier nochmal zu predigen. Und zu Beginn würde ich gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich hab Dank für diesen Tag, hab Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass ja, Menschen aus Ost und West, aus Nord und Süd hier sind und dass wir dich gemeinsam feiern dürfen, dich loben dürfen, dich preisen dürfen. Und ich bitte dich, Jesus, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. Ja, wenn du letzte Woche gut aufgepasst hast, dann kannst du dich bestimmt noch daran erinnern, welchen Vers ich mit Abstand am häufigsten zitiert habe. Weiß es noch jemand? Es war Römer 5, Vers 5. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Genau, Römer 5, Vers 5. Es ging um die Liebe Gottes, die bereits in unser Herz ausgegossen wurde und die uns und die Menschen um uns herum so verändert, ja, dass wir anderen Menschen auch in Liebe begegnen. Und ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, als ich am Mittwochabend bei diesem Bauabend mit dabei sein durfte. Und als Andreas dann ganz kurz über die Perspektiven gesprochen hat, die, glaube ich, der Vorstand ausgearbeitet hatte und dann dieser Satz darin aufgetaucht ist. Nämlich, dass die Liebe, Gottes Gabe, uns geschenkt wurde und die uns über den Prozess der Vergebung dahingehend verändert, dass wir anfangen, am Reich Gottes mitzuwirken und Gemeinde bauen. Und ich finde es so passend, weil die heutige Erzählung, über die ich sprechen werde, die greift zwar nur indirekt dieses Bild der Liebe auf, aber sie führt uns wieder vor Augen, dass Jesus sich uns schenken möchte. Uns schenken möchte und er ganz nah bei uns sein möchte. Dass es nicht ein Gott ist, der irgendwo im Universum rumschwebt, sondern dass er, der lebendige Gott, in uns ist und in uns eine lebendige Quelle sein möchte, die nicht versiegt. Also eine lebendige Quelle, die nicht aufhören will zu fließen bis ins ewige Leben hinein. Eine Quelle, die satt macht. Und genau davon spricht auch der Predigttext von heute. Und bevor wir aber in den Predigttext einsteigen, habe ich für euch ein Statement, eine Aussage mitgebracht, über die ihr kurz 10, 15 Sekunden im Stillen nachdenken dürft. Beziehungsweise besser gesagt prüfen könnt, so wie es die Jahreslosung ja so schön sagt, ob ihr dieser Aussage zustimmt oder nicht. Und diese Aussage lautet wie folgt: Alle Menschen um uns herum suchen Gott. Viele von ihnen wissen es aber gar nicht. Alle Menschen um uns herum suchen Gott. Viele von ihnen wissen es aber gar nicht. Ja, was hat es mit dieser Aussage auf sich und wie hängt sie mit dem Predigttext von heute zusammen? Darauf will ich im Laufe dieser Predigt eingehen und auch versuchen, eine Antwort drauf zu geben. Zuallererst will ich aber gemeinsam mit euch einen Blick auf den Predigttext werfen. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch, die kennen die Erzählung aus Johannes 4. Heute geht es nämlich um die Begegnung am Jakobsbrunnen, als Jesus der Frau aus Samarien begegnet. Und der Text, den will ich euch zunächst einmal vorlesen aus Johannes 4, 5 bis 14. Und ich lese vor aus der Zürcher Bibel von Vers 5 an. Nun kommt er, Jesus, in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sychar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Eine Frau aus Samarien kommt vorbei, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samaritanerin nun sagt zu ihm: Wie kannst du, ein Jude, von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete ihr, kennst du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Ja, wie ihr mit Sicherheit richtig erkannt habt, geht es heute um zwei Protagonisten. Einmal geht es heute um Jesus, wer hätte es gedacht, und dann wäre da noch diese Frau aus Samarien, die Samaritanerin oder die Samariterin, wie manche auch sagen. Übrigens, das ist auch die Frau, die in der orthodoxen Kirche unter dem Namen die heilige Fotina bekannt ist. Das bedeutet so viel wie die Erleuchtete. Und die Orthodoxen, die verehren diese gute Frau, weil sie sozusagen die erste war, die die frohe Botschaft von Jesus verkündigt hat und dadurch ganz viele auch zum Glauben gekommen sind. Und zudem starb sie scheinbar während dieser Verkündigung und wird deswegen von den Orthodoxen auch als Glaubensheldin gefeiert. Also ihr seht schon, mit dieser Frau hat es was ganz Besonderes auf sich. Und dann gibt es da natürlich noch Jesus, der mal wieder den Rahmen sprengt oder, wie ich so schön sage, die Dinge auf den Kopf stellt. Ja, ich könnte heute diese Geschichte von Jesus und dieser Frau aus Samarien aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weil ihr müsst wissen, es gibt ganz viele Interpretationen und Auslegungen von dieser Geschichte. Aber ich habe mich auf eine ganz besondere Sache konzentriert, die schnell auch mal übersehen wird. Und dazu möchte ich ganz spezifisch die Samaritanerin in den Blick nehmen. Ja, die Frau aus Samarien, was hat es mit der auf sich? Zunächst finde ich es sehr bewundernswert, dass diese Frau sich im Gespräch mit Jesus sehr ehrlich verhält oder wie wir heutzutage sagen würden, sehr authentisch auftritt. So verschweigt diese Frau zum Beispiel nicht, dass sie bereits mehrere Ehemänner hatte und zu dem Zeitpunkt, als sie sich mit Jesus unterhält, mit einem Mann zusammenlebt, der aber nicht ihr Ehemann ist. Und dieses persönliche Geheimnis, will ich es mal nennen, teilt die Samaritanerin mit Jesus, mit einem Mann, den sie gar nicht kennt. Sie hätte es ja auch verleugnen können. Und im Verlauf des Gesprächs merkt man, dass die Frau sich immer mehr ihren Lebensumständen bewusst wird. Und sie merkt auch mit der Zeit, dass sie eine Sehnsucht in sich trägt, eine Not verspürt und dass sie auf der Suche nach etwas ist. Auf der Suche nach etwas, von der sie zunächst eigentlich gar nichts wusste. Und dann sind da ja noch diese ganzen Fragen über das Wasser, die sie an Jesus stellt. Und diese Fragen, die sie stellt, die sind ja zunächst erstmal total irdischer Natur. Jesus bewegt sich ja ziemlich schnell im Metaphorischen dann und faselt dann von lebendigem Wasser, was die Frau ja noch gar nicht versteht. Und diese Fragen, die deuten nicht darauf hin, dass diese Frau irgendwie frech oder spöttisch gegenüber Jesus ist, sondern dass sie Interesse hat an dem, was Jesus da erzählt. Denn die gute Frau, die hätte ja auch einfach ignorieren können, wenn er da anfängt, über dieses lebendige Wasser zu faseln. Aber das macht sie nicht. Sie weicht Jesus im Gespräch nicht aus, sondern hinterfragt ganz bewusst seine Worte. Und damit zeigt sie nicht nur, dass sie neugierig ist und den Wunsch hat, die Dinge tiefer zu verstehen, sondern dass Jesus da etwas in ihr geweckt hat, ihre Sehnsüchte geweckt hat. Betrachtet man jetzt den Kontext, wird es ein Stückchen spannender. Denn man muss zwei Dinge wissen, die hier in dieser Begegnung irgendwie etwas faul riechen. Erstens, ein Mann aus Judäa, also Jesus, spricht mit einer fremden Frau aus Samarien. Ein Grund mehr, dass sich die Frau im Gespräch eigentlich hätte abwenden müssen. Denn wie sie selbst sagt in Vers 9, Judäa verkehre nicht mit Samaritanern. Und da hat die gute Frau tatsächlich auch recht, denn man muss wissen, Judäa und Samaritaner, die können sich so gar nicht leiden. Zwischen diesen beiden Völkern herrscht regelrecht Feindschaft. Oder zumindest eine extreme Spannung, die man immer wieder zu spüren bekommt, wenn man in die biblischen Geschichten eintaucht. Und man muss wissen, dass beide Völker eigentlich denselben Gott anbeten, aber den Glauben ganz unterschiedlich praktizieren. Und das war auch eine Sache, was sie sich gegenseitig immer wieder vorgeworfen haben. Beispielsweise hatten die Samaritaner ihr Heiligtum auf einem Berg stehen, also ihr Tempel, wo sie Gott angebetet haben, dem Berg Garizim. Und die Judäer, ja, denen hat es natürlich gar nicht gepasst, dass sie da ihren Gott oder den Gott in diesem Tempel anbeten und nicht im Tempel in Jerusalem. Und dann haben die einfach mal 100 vor Christus, war es ungefähr, diesen Tempel platt gemacht. Andersrum haben beispielsweise die Samaritaner bei den Judäern den Tempel in Jerusalem entweiht, indem sie überall menschliche Knochen verstreut haben. Oder die Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern in Richtung Jerusalem unterwegs ist und ihnen auf der Durchreise verwehrt wird, in einem samaritanischen Dorf zu übernachten. Und zwei Jünger, ich glaube Jakobus und Johannes waren es, die waren so empört, dass sie gesagt haben, hey Jesus, lass doch Feuer über diesem samaritanischen Dorf regnen, sodass es zerstört wird. Und Jesus hat es natürlich nicht gemacht, sondern er hat den beiden Jüngern erstmal die Leviten gelesen. Aber das alles zeigt, wie krass doch die Spannung zwischen diesen beiden Völkern war. Zurück zu der Begegnung am Brunnen. Was Jesus also klar und deutlich macht, indem er als Judäer eine Samaritanerin anspricht, er durchbricht diese ethnischen, kulturellen und religiösen Barrieren, indem er sich dieser Frau zuwendet. Jesus spricht gegen die sittliche Konvention, als Mann eine Frau an und als judäischer Fremder eine Samaritanerin, die er eigentlich religiös verachten müsste. Und die gute Frau, die lässt sich drauf ein. Sie hätte ja auch Jesus einfach aus dem Weg gehen können. Also das Erste haben wir. Jetzt kommen wir zum Zweiten, was bei dieser Geschichte ein bisschen faul riecht. Warum befindet sich diese Frau aus Samarien zur sechsten Stunde, also um 12 Uhr nachmittags, allein in der prallen Hitze an diesem Jakobsbrunnen und schöpft Wasser? Gut, die Frau, die könnte auch einfach durstig gewesen sein, würde jetzt der ein oder andere wahrscheinlich sagen. Jetzt kommt aber das große Aber. Denn man muss wissen, dass der Jakobsbrunnen außerhalb des Dorfes lag und der Weg dorthin sehr lange und auch sehr mühsam war. Besonders in dieser prallen Hitze nachmittags um 12 Uhr. Und zudem waren diese Krüge, wenn sie auch voll mit Wasser waren, ziemlich schwer. Und es war für die damalige Zeit sehr unüblich, dass Frauen sich alleine auf den Weg zum Wasserschöpfen gemacht haben. Es gab ja auch schließlich viele Gefahren auf dem Weg dorthin. Die Frauen sind also erstens nicht alleine und zweitens schon erst recht nicht mittags in dieser prallen Hitze zum Brunnen gelaufen, sondern sie sind immer entweder in der Früh oder spät am Abend losgetigert, um Wasser zu schöpfen. Was suchte also diese Frau aus Samarien zur sechsten Stunde allein in der prallen Hitze an diesem Jakobsbrunnen? Vielleicht war sie auf der Flucht aus ihrem Alltag, weil ihr die Probleme und die Sorgen über den Kopf gewachsen sind. Vielleicht aber auch haben die anderen Frauen über sie gelästert, über ihren schlechten Ruf, den sie hatte. Und dadurch wurde sie von den anderen Frauen ausgegrenzt und musste so wohl oder übel in der Mittagshitze alleine zum Brunnen laufen. Vielleicht aber war sie auch wieder auf der Suche nach einem neuen Mann. Ein Mann, der ihre Sehnsucht stillen sollte nach Schutz, nach Anerkennung oder nach Liebe. Denn ohne Ehemänner, muss man dazu sagen, war man damals sehr arm dran. Oder vielleicht war sie aber auch auf der Suche nach etwas, wovon sie selbst noch gar nicht so richtig wusste. Auf der Suche nach etwas, was ihre Sehnsüchte auf Dauer stillen sollte. Und das Geniale dieser Geschichte, das kommt ja jetzt erst noch. Denn diese Frau, die checkt ja zu Beginn noch gar nicht, wen sie da eigentlich vor sich stehen hat. Und sie kapiert ja auch noch gar nicht, dass dieser Dialog über das Wasser eigentlich ein Sprungbrett hin zu Jesus sein wird. Und ich würde definitiv nicht sagen, dass die beiden aneinander vorbeigeredet haben. Weil ich erinnere nochmal, die Frau hat ja eigentlich mehr von irdischen Dingen geredet, von diesem Brunnenwasser. Und Jesus ist schnell in das Metaphorische, in das lebendige Wasser übergegangen. Aber ich denke, gerade das Gegenteil war der Fall. Jesus knüpft nämlich an diese Person selbst an. Er nimmt sie wahr, sieht ihre Sehnsüchte und sieht ihre Suche nach Erfüllung, sieht ihren Durst und dreht das Ding dann auf den Kopf. Bis die Frau dann plötzlich versteht, wer da eigentlich vor ihr steht und was Jesus mit diesem lebendigen Wasser eigentlich meint. Und vor allem, was er damit zu tun vermag. Jesus macht ihr das Ganze dann beginnend von Vers 13 an klar. Da spricht Jesus zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Und mit diesem Wasser meint Jesus nicht nur das Brunnenwasser, sondern durch diesen gesamten Dialog und durch das, was wir über diese Frau aus Samarien erfahren, wird klar, dass Jesus mit diesem Brunnenwasser jegliche Sehnsucht meint, die die Samariterin in sich trägt. Anders formuliert, Jesus sagt hier, jeder, der versucht, seinen Durst, seine Sehnsüchte zu stillen durch irdische Dinge, wird wieder Durst bekommen. Und ich glaube, man spürt schon in der Formulierung dieser Aussage, dass Jesus vom ganz persönlichen Du hin zu einer universellen, allgemeingültigen Wahrheit übergeht. Er sagt nicht du Samariterin, sondern er sagt jeder. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Und Jesus weiß natürlich ganz genau, dass jeder Mensch, auch wir, diesen inneren Durst verspüren und immer wieder auf der Suche sind, diesen Durst auch zu stillen. Beispielsweise den Durst, bedingungslos geliebt zu werden. Wir sehen uns danach, dass uns jemand so liebt, wie wir sind, ohne dass wir uns irgendwie verstellen oder verbiegen müssen. Geliebt zu werden, so wie wir sind, mit all unseren Macken und Kanten. Oder auch der Durst danach, uns selbst und andere bedingungslos zu lieben. Dass wir andere durch unser Verhalten nicht mehr Schmerzen zufügen, verletzen und uns nicht mehr von den schlechten Dingen runterziehen lassen, sondern an den guten Dingen festhalten. Vielleicht auch den Durst danach, endlich wahrgenommen zu werden, gesehen und gehört zu werden. Den Durst danach, endlich eine Heimat, eine Bleibe zu finden, bei der ich mich geborgen weiß, bei der ich mich sicher fühle. Den Durst danach, wirklich frei zu sein, frei von Süchten, frei von Ängsten und Sorge, frei davon, unterdrückt zu werden. Oder der Durst danach, den Sinn unseres Daseins zu erkennen und darin auch zu leben. Den Durst danach, endlich die Wahrheit zu erkennen. Den Durst nach Frieden, nach Heilung, nach Gerechtigkeit, nach Harmonie. Die Liste ist ziemlich lang. Und ich weiß, dieser Durst wird oft nicht von heute auf morgen in seiner ganzen Fülle gestillt. Aber Jesus verspricht uns, dass er diesen Durst bis in alle Ewigkeit hin stillen wird. Das Wann will ich Gott überlassen. Was uns aber jeder Durst und jede Sehnsucht lehrt, ist, dass sie uns auf Gott aufmerksam machen will. Paulus, genialer Mann, führt genau das den Menschen in Athen vor Augen. Als er auf diesem Areopag steht und sieht, wie die Menschen ihre Sehnsüchte nicht vor Gott bringen, sondern vor irgendwelche Götzen, vor irgendwelche Götzenstatuen. Und Paulus macht ihnen klar, dass es nur einen Gott gibt, der diese Sehnsüchte auf Dauer stillen kann. Der Gott Abrahams, unser Gott, der uns Menschen erschaffen hat und diese Sehnsucht nach Gott in unser Herz gelegt hat. Und dass wir Menschen deshalb auch nach ihm suchen werden. Und ich will an dieser Stelle ganz kurz nochmal das Statement, diese Aussage vom Anfang in Erinnerung rufen. Alle Menschen um uns herum suchen Gott. Viele von ihnen wissen es aber gar nicht. Ich bin also davon überzeugt, dass diese Aussage zutrifft, denn sie verbindet uns auch mit unseren Mitmenschen. Denn wie cool ist es zu wissen, dass jeder Mensch diese Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen trägt. Auch wenn viele gar nicht davon wissen, dass sich dahinter unser Schöpfer verbirgt. Und wir alle, auch wir Christen, versuchen immer wieder diese Sehnsucht, diesen Durst mit irdischen Dingen zu füllen. Auch das haben wir alle gemeinsam. Wir können also an den Menschen um uns herum anknüpfen, wenn wir sie ernst nehmen in ihren Sehnsüchten. Denn hinter jeder Sehnsucht, wie es das Wort, die Etymologie des Wortes auch sagt, steht ein Leiden, von dem auf Dauer bzw. auf die Ewigkeit hin gesehen uns nur Gott erlösen kann. Heißt, wir können Menschen um uns herum helfen, wenn wir uns auf sie und ihr Leiden, auf ihre Sehnsüchte einlassen. Wenn wir anfangen, wirklich zuzuhören und Verständnis aufbringen und im besten Fall sie dann darauf aufmerksam machen, dass es da jemand gibt, der diese Sehnsucht auf alle Ewigkeit hinstellen kann. Und genau davon spricht auch Vers 14, der zentrale Vers in unserem Predigttext von heute, in dem Jesus sich der Samaritanerin dann offenbart, indem er ihr klipp und klar sagt, hey, ich bin derjenige, der deine Sehnsüchte, dein Leid und deine Suche nach Erfüllung stillen kann. Und das für immer bis in alle Ewigkeit. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Was für ein wunderschöner Vers. Jesus Christus schenkt uns hier offensichtlich seine Lebensfülle, das Leben, die uns wahrhaftig lebendig macht, die Wahrheit, und uns den Weg bereitet für die Ewigkeit, der Weg. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus genau das von sich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und bedenkt man jetzt noch mit, dass Jesus hier alle ethnischen, kulturellen und religiösen Barrieren durchbricht, indem er die Samaritanerin und somit die ganze Welt anspricht, bekommt das Ganze einen ziemlich coolen Touch. Und mit diesem coolen Touch möchte ich aber tatsächlich nicht enden, sondern mit einem Vers aus einem Psalm. Dem Psalm, wo man davon ausgeht, dass Jesus sich bei seinen letzten Worten am Kreuz auf ihn bezogen hat. Psalm 22. Psalm 22, Vers 27, der, wie ich finde, passend ist zu dem, was heute gesagt wurde. Die Leidenden, in Klammer, die voller Sehnsucht sind, werden essen und satt werden. Und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Amen.